Ich schaue in den Saal. Ich höre keine Einwände. Die Pariser Klimavereinbarung ist angenommen.
Mit dem Hammerschlag des Konferenzpräsidenten, des französischen Außenministers Laurent Fabius, ist es am 12. Dezember 2015 endlich geschafft. Die Teilnehmerstaaten der 21. UN-Klimakonferenz einigen sich auf ehrgeizige Ziele. Sie wollen den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen. Möglichst sogar auf nur 1,5 Grad. Dafür müssen wir alle insbesondere weniger CO2 ausstoßen, das Treibhausgas Kohlendioxid. Funktionieren wird das aber nur, wenn wir weitgehend auf fossile Brennstoffe verzichten. Unter anderem im Verkehr.
Autos der Zukunft. Was steckt unter der Haube? Eine Sendung von David Globig.
Gut ein Vierteljahr nach dem Klimaabkommen von Paris steht in Los Angeles der Unternehmer Elon Musk vor einigen hundert Mitarbeitern und präsentiert, live übertragen im Internet, ein neues Mittelklassefahrzeug. Für die kalifornische Firma Tesla ist es bereits das vierte Elektroauto, das sie auf den Markt bringen will.
Warum machen wir das? Warum gibt es Tesla? Warum bauen wir Elektroautos? Weil es sehr wichtig ist, den Übergang zu einem nachhaltigen Transport zu beschleunigen.
Tatsächlich gelingt es Tesla seit über 10 Jahren, Kunden für das Thema Elektromobilität zu begeistern. Das erste Serienfahrzeug war kein Vernunftauto, sondern ein sportlicher Zweisitzer. Eine alltagstaugliche Oberklasse-Limousine folgte erst eine Weile später. Das Konzept ist aufgegangen. 2018 stammte zum Beispiel in den USA mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Elektroautos aus den Fabrikhallen von Tesla. Inzwischen ziehen weltweit die etablierten Automobilhersteller nach. Dutzende Modelle mit Batterieantrieb werden in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Allerdings sind Elektroautos nicht der einzige Weg, um den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr zu reduzieren. Mit sparsameren Verbrennungsmotoren und nicht fossilen Treibstoffen lässt sich auch einiges erreichen. Und dann gibt es da noch die Brennstoffzelle. Wie klimafreundlich eine Antriebstechnologie ist, hängt jedoch unter anderem davon ab, wie viel und wo man fährt. Und das macht die Sache kompliziert. Wie sieht die politische Ausgangslage aus? Als Reaktion auf die Vereinbarung von Paris hat die Bundesregierung im November 2016 eine Langfriststrategie verabschiedet, erklärt Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin.
Um die Pariser Klimaziele zu erfüllen, hat Deutschland sich verpflichtet, die Emissionen deutlich zu senken. Im Verkehrssektor sind das über 40% bis zum Jahre 2030.
Und zwar bezogen auf das Jahr 1990. Außerdem hat sich die EU im Dezember 2018 darauf geeinigt, den CO2-Ausstoß bis 2030 europaweit noch weiter zu senken. Festgelegt war ohnehin schon, dass ab dem Jahr 2021 für neue Pkw ein Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer gilt. Das entspricht einem Benzinverbrauch von knapp über 4 Litern auf 100 Kilometern. Nach den neuen EU-Vorgaben müsste der Verbrauch bis 2030 sogar auf rund 2,5 Liter sinken. Sonst drohen Geldstrafen. Es gibt zwar individuelle Sollwerte für die unterschiedlichen Hersteller, trotzdem steht die Autoindustrie vor einer gewaltigen Herausforderung. Dr. Benjamin Stephan, Verkehrsexperte bei Greenpeace, sieht jedoch nur einen sinnvollen Weg, um das Klimaabkommen von Paris umzusetzen.
Um diese 1,5 Grad zu erreichen, müssen wir unseren Verkehrssektor dekarbonisieren. Das heißt, wir dürfen dort kein Benzin, kein Diesel mehr verbrauchen. Und das schon relativ bald. Das heißt, bis Mitte, Ende der 2030er Jahre. Und um das zu erreichen, müssen wir eigentlich so schnell wie möglich, bis spätestens 2025, aufhören, neue PKWs mit Diesel- und Benzinmotor auf die Straße zu schicken.
Für Greenpeace bedeutet das, wir müssen auf reine Elektroautos umsteigen. Eine radikale Position, die bei uns aber auch etliche Politiker vertreten. Wobei ihnen meist ein etwas großzügigerer Zeitrahmen vorschwebt. Selbst die Grünen peilen erst das Jahr 2030 an. Im Moment bremsen allerdings noch die Anschaffungskosten. Elektroautos sind in der Regel um einiges teurer als Verbrenner. Und es gibt ein weiteres Problem, betont Rainer Mangold. Er ist bei Audi für nachhaltige Produktentwicklung zuständig. Man muss die Fahrzeuge auch aufladen können. Flächendeckend und grenzüberschreitend.
Da ist natürlich vor allen Dingen die Infrastruktur entscheidend. Sind die Länder in der Lage, auch eine Infrastruktur Innenstädten herzustellen, sind sie in der Lage, Infrastruktur für die Langstrecke vorzuhalten, das wird entscheidend sein.
Gerade Deutschland hat hier bislang kein sinnvolles Konzept und hinkt hinterher. Außerdem ist dann noch ein Aspekt, der das Thema Elektroauto etwas komplizierter macht. Mit einem Elektrofahrzeug stößt man zwar dort, wo man fährt, kein CO2 mehr aus, aber das Klimagas entsteht an anderer Stelle trotzdem noch. Etwa beim Bau des Autos und der Batterie, sowie später bei der Stromproduktion fürs Aufladen und am Schluss durchs Recycling. Genau das hat der ADAC im Frühjahr 2018 in einer umfassenden CO2-Bilanz berücksichtigt. Neben realen Verbrauchswerten, erläutert Dr. Reinhard Kolke. Er leitet beim ADAC den Bereich Test und Technik.
Wir haben ganz konkrete, heute bereits verfügbare Kraftfahrzeuge bewertet, von denen wir ungefähr wissen, in welcher Größe, nämlich Kleinwagen, Mittelklasse, Oberklasse, diese Fahrzeuge in Kategorien einzuordnen sind. Und wir haben diese real existierenden Fahrzeuge kombiniert mit Daten zur Fahrzeugherstellung. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch aktuelle Zahlen aus dem Kraftwerkmix in Deutschland, also wo kommt unser Strom her.
Und der stammt zu mehr als 45% immer noch aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken. Schon bevor ein Auto überhaupt einen Meter auf der Straße gefahren ist, schleppt es eine große CO2-Hypothek mit sich herum, einen Rucksack. Das gilt wegen der energieintensiven Herstellung ganz besonders für die Batterie von Elektrofahrzeugen. Ein großer und schwerer Stromspeicher, der vielleicht auch noch in einem Land mit einem CO2-lastigen Strommix gefertigt wurde, sorgt für eine schlechtere Ausgangsposition. Hinzu kommt der hohe Stromverbrauch eines schweren Autos. Deshalb kann es eine ganze Weile dauern, bevor man mit einem Elektroauto eine günstigere CO2-Bilanz erreicht als mit einem Benziner oder Diesel.
In der oberen Mittelklasse, wenn ich tatsächlich den ökologischen Rucksack berücksichtige, den man allgemein für Batterien vorsieht, dann sind es mit dem ungünstigen Strommix in Deutschland 116.000 Kilometer, bis ich den ökologischen Rucksack reingefahren habe.
Und mit einem entsprechenden Benziner gleichziehe. Einen Diesel-Pkw würde das Elektroauto in der CO2-Bilanz sogar noch später einholen. Erst weit jenseits der Gesamtkilometerzahl, die der ADAC für ein Autoleben annimmt. Ganz anders sähe es allerdings mit einem Strommix aus, der annähernd CO2-neutral ist.
Wenn ich mein obere Mittelklasse-Fahrzeug mit erneuerbarer Energie betreibe, bin ich schon nach 50.000 Kilometern besser als das vergleichbare Benzinfahrzeug.
Etwas kleinere Elektrofahrzeuge mit entsprechend kleineren und leichteren Batterien schaffen das sogar noch schneller, sogar mit einem geringeren Anteil von Erneuerbaren.
In der unteren Mittelklasse können das nach 45.000 Kilometern sein, dass ich schon mit dem Strommix in Deutschland besser bin als jedes Benzinfahrzeug.
Was aber nicht unbedingt für Elektro-Kleinwagen gilt, die nur kurze Strecken fahren, zum Beispiel in der Stadt. Auch wenn man bei solchen Rechnungen nicht jede Zahl auf die Goldwaage legen darf. Die Ergebnisse weichen durchaus ab, je nachdem, wen man fragt. Und sie sind nur eine Momentaufnahme. Zum Beispiel, weil bei uns immer mehr regenerativer Strom auf den Markt kommt. Außerdem verbessern Ingenieure auch die konventionellen Antriebstechniken. Und selbst bei den Kraftstoffen gibt es noch Spielraum. Etliche Automobilhersteller sagen jedenfalls, wir können die CO2-Vorgaben schaffen, ohne den Verbrenner ganz aus dem Motorraum zu verbannen. 1876 lief zum ersten Mal ein Ottomotor. 1886 war der erste Motorwagen unterwegs und 1894 hatte der Dieselmotor seine Premiere. Generationen von Ingenieuren haben seitdem die Technik weiterentwickelt und perfektioniert. Und trotzdem gibt es auch heute noch jede Menge Verbesserungsmöglichkeiten, meint Rainer Mangold von Audi.
Wir sehen schon sowohl beim Diesel als auch beim Benzin noch Potenzial, Größenordnung 10-15% an Effizienz. Aber wir sehen auch beim Fahrzeug insgesamt noch ein Potenzial von vielleicht 10%. Rollwiderstandsarme Reifen zum Beispiel sind da ein Stichwort oder auch Aerodynamik.
Und es lässt sich beim Motor sogar noch mehr herausholen. Ingenieure haben zum Beispiel eine Möglichkeit gefunden, den Ottomotor mit seiner Zündkerze und den Dieselmotor mit seiner Kompressionszündung zu kombinieren. Je nachdem, wie kräftig man aufs Gaspedal tritt, wechselt der Motor zwischen beiden Betriebsarten hin und her, erklärt Professor Michael Bagende. Er hat den Lehrstuhl für Fahrzeugantriebe am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen der Universität Stuttgart inne.
In einem Teil dieses Operationsbereiches des Motors kann ich dann mit einer Kompressionszündung arbeiten, die deutliche Verbrauchsvorteile hat. Und in einem Teil arbeite ich weiterhin mit Funkenzündung, weil die für den Kraftstoff Benzin, vor allen Dingen im höheren Lastbereich, die bessere Lösung ist. Mit solchen homogenen Kompressionszündungen könnten wir Größenordnungen von bis zu 30% Verbrauchsvorteil noch erschließen.
Mit einer ersten Serienvariante des Motors, die im Frühjahr 2019 auf den Markt kommt, lassen sich immerhin rund 20% Treibstoff und damit CO2 sparen, sagt Hersteller Mazda. Ein gutes Stück weniger klimaschädlich würde der Verkehr auch durch mehr Erdgasautos auf den Straßen, erklärt ADAC-Experte Reinhard Kolke.
Erdgas ist ein Kraftstoff mit riesigen Potenzialen hinsichtlich der CO2-Minderung. Ich habe niedrigste Schadstoffemissionen und im Vergleich zu Diesel, weil Erdgas so wenig Kohlenstoff beinhaltet, schon per se 25% weniger CO2-Emissionen je Kraftstoffeinheit.
Deutliche Einsparungen sind aber nicht nur mit Erdgas möglich, sondern auch mit Benzin und Diesel. Man muss die Verbrennungsmotoren dafür nur mit einem Elektroantrieb kombinieren. Stichwort Hybridantrieb. Das bringt selbst dann etwas, wenn man die Autos in einem eher kleinen Maßstab elektrifiziert, ohne extrem teure und schwere Stromspeicher, beschreibt Rainer Mangold.
Die Konzepte, die auch die Verbrennungsfahrzeuge zukünftig bekommen werden, sind Ansätze, wo wir deutlich kleinere Batterien verwenden, als sie klassisch vom Elektrofahrzeug kennen, wo wir dann schon mit mehreren 100 Kilogramm unterwegs sind, sondern das sind Batterien, die 30, 40, 50 Kilogramm nur wiegen, also deutlich leichter sind.
Womit sich trotzdem schon einiges erreichen lässt. Ein kleiner Elektromotor, der direkt am Verbrennungsmotor angebaut ist, unterstützt den konventionellen Antrieb und erlaubt es in einigen Fahrsituationen sogar, dass dieser sich vorübergehend abschalten kann, was Treibstoff spart. Beim Bremsen arbeitet der Elektromotor umgekehrt als Generator, der die eingebaute Batterie wieder auflädt, während er gleichzeitig das Fahrzeug verlangsamt. Besonders wirkungsvoll wird das Ganze, wenn man eine solche elektrische Unterstützung mit einem ohnehin schon CO2-armen Antrieb kombiniert, wie zum Beispiel einem Erdgasmotor, weiß Professor Michael Bagende.
Die Vorentwicklung der Fortwerke in Köln hat gerade im Rahmen eines EU-Vorhabens demonstriert, dass man mit einem optimal gemachten Erdgasmotor mit Hybridisierung eine CO2-Einsparung von knapp 35% erreichen kann, gegenüber dem konventionellen Benzinmotor.
Der Hybridantrieb ist für Michael Bagende so etwas wie der Königsweg bei der Elektrifizierung von Autos. Ganz besonders gilt das für Plug-in-Hybride, die man am Stromnetz aufladen kann. Ihr Batteriespeicher ist groß genug, dass sie einige Dutzend Kilometer rein elektrisch fahren können. Für Besorgungen in der Stadt ist das mehr als genug und selbst die meisten Berufspendler kommen so in die Arbeit und wieder zurück nach Hause. Falls die Strecke mal etwas länger sein sollte, übernimmt der Verbrennungsmotor. Für den lässt sich Kraftstoff überall in Minutenschnelle nachtanken. Plug-in-Hybride verbinden quasi das Beste aus zwei Welten.
Weil sie einen hohen Kundennutzen haben durch den Verbrennungsmotor, weil man damit alles erreichen kann, was man erreichen will, ohne dass man große Logistik braucht. Und auf der anderen Seite praktisch eine ausreichende elektrische Fahrstrecke hat, um die CO2-Emissionen herunterzubringen.
Zumindest auf dem Papier. Ob ein Autobesitzer tatsächlich regelmäßig die Batterien auflädt oder ob er immer nur mit dem konventionellen Motor fährt, das ist schließlich völlig offen. Wir werden jedenfalls noch eine ganze Weile mit Otto- und Dieselmotoren leben, unter anderem durch die Altautos. Und trotzdem können wir von fossilen Brennstoffen ein Stück weit wegkommen, mit Biokraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die setzen im Idealfall nur so viel CO2 frei, wie die Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen haben, erläutert Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen sparen Biokraftstoffe über 80% der Treibhausgasemissionen ein. Und aus dem Grund ist es eben auch so wichtig, dass man Biokraftstoffe im System hat.
Wobei das heute in erster Linie Biodiesel ist, sowie Bioethanol, das etwa dem E10-Benzin beigemischt wird. 2017 haben Biokraftstoffe in Deutschland rund 4% des Energieverbrauchs im Verkehrssektor abgedeckt. In einer Studie für den Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie hat Claudia Kempfert gemeinsam mit anderen Forschern untersucht, welchen Beitrag Biokraftstoffe leisten können, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Zum Beispiel, indem man den Anteil erhöht, den Pflanzen wie Mais und Raps liefern, die speziell für die Kraftstoffproduktion angebaut werden. Selbst wenige Prozentpunkte mehr verbessern die CO2-Bilanz spürbar.
Bei den Biokraftstoffen hat man eben eine unmittelbare Wirkung. Insofern halten wir es für sinnvoll, dass man den Anteil der Biokraftstoffe auch kurzfristig erhöht. Man startet ja aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Wenn man diesen verdoppeln würde auf 7%, hätte man zumindest schon mal einen Teil der Emissionsminderung erreicht.
Wobei Biokraftstoffe allerdings auch für Kritik sorgen. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace ist speziell ein Dorn im Auge, dass die notwendige Biomasse extra angepflanzt wird, betont Benjamin Stephan.
Wir haben einen relativ hohen Anteil von Palmöl, der mittlerweile nach Europa importiert wird und beigemischt wird mit den ganzen negativen Konsequenzen in Regionen wie in Indonesien, wo Regenwald dafür abgeholzt wird, wo Orang-Utans ihr Zuhause verlieren. Wir haben eine Zunahme im Maisanbau in der Landwirtschaft hier in Deutschland, der dann in die Biogasherstellung auch fließt. Und Futtermittelhersteller importieren deshalb stärker Soja aus Brasilien und dort wird der Regenwald dafür abgeholzt.
Claudia Kämpfer sieht die Situation allerdings nicht ganz so dramatisch.
Also wenn wir europäisch schauen, haben wir so viele Flächen, die man auch nachhaltig nutzen könnte, jetzt wo gar nicht die Konkurrenz auch zur Nahrungsmittelproduktion entsteht. Das ist sicherlich aber auch in Deutschland ausweitbar und in der Zukunft geht es ja auch um Biokraftstoffe, die eben nicht Maisanbau oder Raps nutzen, sondern wo es darum geht, eher Abfallstoffe, Gülle, Reststoffe zu verwerten.
Aus denen man ebenfalls Biogas machen kann. Biogas, das Erdgas ersetzt. Denn in beiden Fällen ist der Hauptbestandteil Methan, CH4. Zu den geeigneten Reststoffen für die Biogasgewinnung zählt unter anderem Stroh. Allein davon fällt in Deutschland jedes Jahr so viel an, dass man eine riesige Flotte von Erdgasautos damit antreiben könnte, erklärt Rainer Mangold von Audi.
Wir haben mit Biomethan momentan den größten erneuerbaren Energieträger aus meiner Sicht in Deutschland, den wir uns vorstellen können. Also wir haben die größten Mengen von Biomethan verfügbar und können damit mehrere Millionen Fahrzeuge allein in Deutschland mit Biogas versorgen.
Allerdings sind in Deutschland zurzeit gerade einmal rund 75.000 Erdgas-Pkw zugelassen. Umweltschützer haben jedoch selbst beim Thema Stroh Bedenken. Denn man könne die Erntereste noch sinnvoller für andere Dinge nutzen, zum Beispiel als natürliche Wärmedämmung. Nahezu klimaneutraler Kraftstoff lässt sich aber auch ganz ohne Pflanzen gewinnen. Audi zeigt das seit 2013 in einer Pilotanlage in Werlte in Niedersachsen.
Das Verfahren ist eigentlich relativ einfach. Sie brauchen Strom, idealerweise Überschussstrom, das heißt Strom, der nicht anders benötigt wird. Mit dem spalten Sie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.
Das Verfahren heißt Elektrolyse. In Werlte verwendet man dafür regenerativen Windstrom. Mit dem Wasserstoff, den die Anlage produziert, ließen sich zum Beispiel Elektroautos mit Brennstoffzellen betanken. Das ist sozusagen die dritte Antriebsvariante, neben Verbrennern und Batteriefahrzeugen. Eine Brennstoffzelle wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt dabei Strom. Technisch ist das im Prinzip gelöst, trotzdem gibt es diverse Schwierigkeiten. So existiert etwa für Wasserstoff noch gar keine geeignete Infrastruktur. Ganz anders sieht das jedoch für Erdgas aus, für das es unter anderem bereits hunderte von Tankstellen gibt. Deshalb folgt in der Pilotanlage ein weiterer Schritt.
Den Wasserstoff nutzen Sie, um ihn anschließend mit CO2 zu CH4 zu veredeln, was dann wieder wie Erdgas verbrannt werden kann.
Man erhält also ein künstliches Erdgas, das nicht aus fossilen Quellen stammt, sondern das aus Wasser mit regenerativem Strom erzeugt wird. Wie groß der Klimaschutzeffekt durch einen solchen Treibstoff sein kann, zeigt ein Rechenbeispiel. Ein Kompaktklasse-Auto hinterlässt über sein gesamtes Fahrzeugleben, von der Rohstoffförderung bis zum Recycling, einen CO2-Fußabdruck von etwa 25 Tonnen. 6 Tonnen davon entstehen bei der Herstellung des Autos, die restlichen 19 Tonnen durch das Verbrennen fossiler Kraftstoffe.
Das können wir eben dramatisch reduzieren, indem wir eben synthetisches Methan oder Biomethan einsetzen und dadurch den Fußabdruck um 80% reduzieren können. Also statt 19 Tonnen haben wir dann noch 2-3 Tonnen, die dann als CO2-Fußabdruck mit zu den 6 Tonnen dazugezählt werden müssen.
Doch mit dem künstlich hergestellten Erdgas lässt sich noch mehr machen. Man kann es auch zu flüssigem Kraftstoff weiterverarbeiten, sogar zu synthetischem Diesel. Damit hätte man einen weiteren Ersatz für einen fossilen Brennstoff, einen Ersatz, mit dem sich ohne größere Schwierigkeiten konventionelle Verbrennungsmotoren betreiben lassen. Nutzt man für den ganzen Prozess Strom aus erneuerbaren Energien und CO2 aus der Luft, dann ist dieser synthetische Kraftstoff tatsächlich annähernd klimaneutral, erläutert Michael Bargende.
Wenn wir 20% des heutigen Kraftstoffes synthetisch ersetzen, dann haben wir tatsächlich 20% CO2 reduziert, und zwar für alle Fahrzeuge. Also auch die, die schon auf der Straße sind. Ja, also der Hebel ist da irrsinnig hoch.
Der große Aufwand macht die flüssigen synthetischen Kraftstoffe allerdings auch irrsinnig teuer. Und letztlich ist im fertigen Produkt nur ein Bruchteil der Energie gespeichert, die für die Herstellung notwendig war. Würde man mit dem verwendeten Strom direkt ein Elektroauto aufladen, könnte man 5 bis 7 Mal so weit fahren wie mit synthetischem Diesel. Günstiger könnte es sein, solche Produktionsanlagen in sonnenreichen Ländern zu bauen, unmittelbar neben riesigen Solarparks. Doch selbst dann sähe Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan den Einsatz flüssiger synthetischer Treibstoffe im Auto skeptisch.
Im Bereich Luftverkehr haben sie keine Alternativen zu flüssigen Treibstoffen. Und da müssen diese hin. Im Pkw-Bereich gibt es viele Alternativen, die nicht nur aus ökologischen Gründen auch besser sind.
Wie werden unsere Autos also in Zukunft angetrieben? Das wird von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängen. Zum einen vom technischen Fortschritt. Wie schnell gelingt es den Forschern, günstigere und trotzdem leistungsfähigere Batterien zu entwickeln? Welche Verbesserungen sind noch bei Verbrennungsmotoren drin? Und was tut sich bei den erneuerbaren Energien? Entscheidend dürfte aber auch sein, in welcher Gegend der Welt wir unterwegs sind. Nicht überall wird es in 10 Jahren so aussehen wie heute schon in Norwegen.
Da sind sie bei Zulassungsraten in manchen Monaten, wo die Elektroautos die konventionellen Fahrzeuge schon lange überholt haben und wo das Land deswegen auch sagt, ab 2025 wird es hier nur noch Elektroautos auf der Straße geben.
Allerdings ist Norwegen ein reiches Land, das viel Geld in die Förderung der Elektromobilität stecken kann, das beim Aufbau der notwendigen Infrastruktur sehr weit ist und dessen Strommix dank Wasserkraft fast zu 100% auf erneuerbaren Energien basiert. Das lässt sich nicht einfach 1:1 auf andere Länder übertragen. Wir werden also neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch weiterhin konventionell angetriebene sehen, die aber trotzdem einen Beitrag im Kampf gegen die Klimaerwärmung leisten können, meint Audi-Forscher Rainer Mangold.
Also in 10 Jahren gehen wir davon aus, dass wir schon einen Großteil elektrifiziert haben werden. Aber trotzdem wird 2/3 der Fahrzeuge noch mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet werden. Diese Fahrzeuge werden aber teilelektrifiziert sein.
Und wahrscheinlich verstärkt bio- und synthetische Kraftstoffe tanken. Vielleicht wird auch die Brennstoffzelle eine größere Rolle spielen. Anders als sich das viele Politiker und auch Greenpeace vorstellen, sieht es jedenfalls nicht danach aus, dass wir in absehbarer Zeit nur noch mit rein batteriebetriebenen Elektroautos unterwegs sein werden. Wir sollten also auch nicht darauf vertrauen, dass Elektroautos allein unser CO2-Problem schon irgendwie lösen werden. Zumal dafür immer größere Anstrengungen nötig sind. Denn immer mehr Verkehr und immer schwerere Fahrzeuge haben dafür gesorgt, dass die Kohlendioxidemissionen aus dem Pkw-Verkehr zwischen 1995 und 2017 um 0,5% gestiegen sind, statt zu sinken. Damit wir die Klimaziele von Paris tatsächlich schaffen, haben Wissenschaftler wie Michael Bargende einen dringenden Wunsch. Lasst uns in alle möglichen Richtungen weiterdenken.
Wir haben so viele Dinge, die wir jetzt entwickeln müssen, die wir uns anschauen müssen, die wir zum großen Teil im Forschungsstadium haben. Ja, und Forschungsstadium heißt ja noch nicht, dass wir das in Serie bringen können, auch wenn man das gerne so hätte. Und das heißt, wir müssen da ganz konsequent weiterarbeiten und wir müssen an allem arbeiten. Wir müssen auch aufpassen, dass unsere Forschungsförderung in Deutschland sich nicht einseitig auf eine Lösung setzt und sagt, das ist es und alles andere fördern wir nicht mehr. Das wäre fatal. Absolut fatal.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Autos der Zukunft. Was steckt unter der Haube? Eine Sendung von David Globig. Redaktion Helmut Nordwig.
Wenn Sie in Zukunft keine Folge von IQ verpassen möchten, dann gehen Sie doch einfach auf die Internetseite von Bayern 2 und abonnieren Sie unseren Podcast.